Das Thema der angekündigten Vorträge lautet, wie sicherlich den meisten bekannt ist, ich wiederhole es nochmal, das Alte Testament auch für Christen im 21. Jahrhundert attraktiv als Frage. Und wir möchten mit Gottes Hilfe an diesen drei Abenden etwas über den Sinn und den Wert des Alten Testamentes für uns als Christen in der heutigen Zeit, aber nicht nur in der heutigen, sondern in allen Zeiten hören. Für heute Abend möchte ich als Einleitung etwas sagen über den Schlüssel zum Alten Testament. Nun, das ist natürlich nicht ein Schlüssel, den man in einem Schlüsselbund verborgen oder aufgehoben hat, sondern ich möchte anhand des Wortes Gottes versuchen, deutlich zu machen, dass das Wort, dass das Alte Testament in der Tat genauso, was sicherlich den meisten deutlich ist, genauso Gottes Wort ist wie das Neue. Ich habe öfters mal mit Juden gesprochen, Israeliten, die sehr erstaunt waren darüber, dass man, wenn sie hörten, dass wir als Christen das Alte Testament lesen. Sie sagten ja, das Alte Testament, das ist doch unsere Bibel. Was habt ihr denn als Christen damit zu tun? Denen war das völlig unbegreiflich, als ich ihnen dann eine Bibel aufschlug und zeigte, dass das anfängt mit dem ersten Buch Mose, dass Christen die Bibel besitzen aus Altem und Neuem Testament. Sie meinten, nur das Neue Testament wäre die Bibel für Christen. Und ich fürchte, dass das auch manche Gläubige denken, dass das Alte Testament etwas für das Volk Israel war und dass nur das Neue Testament für den Christen allein maßgebend ist. Es ist natürlich so, dass das Neue Testament uns den Erlöser, zu dem wir eben gebetet haben, und sein Erlösungswerk, den Glauben und die Errettung und die ewige Hoffnung des Gläubigen offenbart und nicht das Alte Testament. Das ist keine Frage. Und doch ist durch das Neue Testament, durch das Kommen des Herrn Jesus, das Alte Testament durchaus nicht beiseite gesetzt. Ein Christ hat einmal gesagt, und das sind sicherlich wahre Worte, das Neue Testament ist schon im Alten verborgen. Weil alles im Alten Testament letztendlich auf den kommenden Messias, natürlich in erster Linie damals für Israel hinweist, aber der Spruch geht weiter, das Alte Testament wird erst durch das Neue richtig aufgeschlossen. Und das ist ebenso wahr. Und das ist vielen Christen heute, glaube ich, gar nicht so bekannt. Und für viele ist auch der Schlüssel zu diesem Alten Testament vielleicht ein wenig abhanden gekommen. Und deshalb wollen wir uns heute Abend in dieser Stunde damit beschäftigen, wie wir als Christen heute den rechten Zugang zum Alten Testament finden. Und ich möchte dazu einige Stellen lesen aus dem Neuen Testament. Zunächst mal 2. Timotheus. Aus dem 2. Timotheusbrief. Wenn jemand noch eine Bibel zum Nachschlagen haben möchte, braucht er nur eben die Hand zu heben. Hier sind noch welche da. Gut. 2. Timotheusbrief im Neuen Testament, Kapitel 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Vers 16. Da lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Dann lesen wir noch etwas aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Römer, Kapitel 15, Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Diese Stellen mögen zunächst genügen. Wir werden im Laufe der Stunde, das lässt sich nicht vermeiden, noch einige weitere Stellen lesen, und zwar in erster Linie aus dem Neuen Testament. Denn wenn wir von dem Schlüssel zum Alten sprechen, dann dürfen wir natürlich nicht erwarten, dass wir den Schlüssel auch im Alten finden, denn das wollen wir ja versuchen aufzuschließen. Ich habe diese beiden Stellen heute Abend hier zu Anfang gelesen jetzt, um deutlich zu machen, dass schon die Schreiber des Neuen Testamentes, hier insbesondere Paulus, seinen Adressaten deutlich macht, welchen Wert die Heilige Schrift hat. Nun, als Paulus seine Briefe schrieb, beim Römerbrief ist das noch viel deutlicher als beim Timotheusbrief, weil die Timotheusbriefe erst viel später geschrieben worden sind. Wenn Paulus an seine Empfänger schrieb, wie zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 14, alles, was zuvor geschrieben ist, was meint er denn damit? Die Evangelien, obwohl sie das Leben des Herrn Jesus behandeln, was ja einige Jahre vorher sein Ende gefunden hatte, hier auf der Erde in jedem Fall, durch das Werk der Erlösung am Kreuz und seine Himmelfahrt. Die Evangelien waren noch nicht geschrieben, als Paulus den Brief an die Römer schrieb. Und es war auch wahrscheinlich kaum ein Brief des Neuen Testamentes geschrieben, vielleicht der Jakobusbrief, wir wissen es gar nicht genau. Das heißt, darauf konnte Paulus sich ja wohl nicht ausschließlich beziehen, wenn er schreibt, alles, was zuvor geschrieben ist. Und wenn er im 2. Timotheus 3 sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, dann wird er da auch, obwohl inzwischen einige Jahre vergangen waren, nicht an die bis dahin vorhandenen, relativ noch wenigen Schriften des Neuen Testaments gedacht haben. Sondern es gibt nur eine Erklärung. Es ist das Alte Testament. Anfangend vom ersten Buch Mose bis hin zum Propheten Maleachi, der als letzter Schreiber des Alten Testaments ungefähr 400 Jahre vor der Geburt des Herrn Jesus gelebt hat. Das ist für Paulus die Heilige Schrift, so wie es für den Herrn Jesus die Heilige Schrift war, als er auf der Erde war. Anders gab es nichts. Und das zeigt uns, dass wenn Paulus, der Apostel des Herrn, dieses Alte Testament, das die Juden heute noch als ihre Bibel lesen und achten, als heilige Schrift bezeichnet und sagt, dass dieses von Gott eingegeben ist, dann hat uns das auch etwas zu sagen. Dann zeigt uns das, dass Paulus dieses Alte Testament überhaupt nicht beiseite gesetzt hat oder gesagt hat, das ist für uns nicht mehr viel wert. Nein, er macht das Gegenteil. Er sagt, vom Alten Testament, was wir sicherlich alle vom Neuen unterschreiben, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und er fügt hinzu, nützlich zu verschiedenen Dingen, nämlich all den Dingen, die zum Heil und zur Errettung, zur Erlösung von Sündern führen. Und auch dazu, dass der Mensch, der geglaubt hat, der Mensch Gottes, der nicht nur an den Herrn Jesus geglaubt hat, sondern ihm auch folgen und dienen will, vollkommen sei. Das heißt, dass ihm nichts fehlt. Vollkommen ist von uns keiner. Aber das ist auch nicht gemeint, dass wir perfekte Menschen sind. Das ist hier nicht der Sinn, sondern dass der Gläubige heranwächst zu dem, wo der Herr ihn hinführen will. Und dass es ihm an nichts fehlt. Und dazu hat er das Wort Gottes. Aber hier das Alte Testament. Denn das Neue existierte damals nicht. Obwohl wir natürlich, wenn er schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, die bis dahin entstandenen Bücher des Neuen Testamentes unbedingt damit einbeziehen müssen. Dafür möchte ich eine Stelle anführen, obwohl das eigentlich nicht unser Thema ist, aber um das eben abzurunden, aus 1. Timotheus 5. 1. Timotheus, Brief, Kapitel 5. Da heißt es in Vers 18, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wer eine Bibel hat, in der Parallelstellen angegeben sind, was ja bei den meisten der Fall ist, der wird hier bei diesem Vers eine erstaunliche Entdeckung machen. Erstens, dass Paulus hier sagt, denn die Schrift sagt. Und wir haben eben gesehen, dass Paulus damit in 2. Timotheus 3, alle Schrift, dass er damit in erster Linie das Alte Testament meint. Aber wenn ich gesagt habe, dass er damit auch die damals schon vorhandenen Schriften des Neuen Testamentes, die Gott durch seinen Geist ebenso eingegeben hatte, meint, dann können wir abrunden und sagen, es ist die ganze Bibel damit gemeint. Und das wird uns hier in diesem Vers 1. Timotheus 5, Vers 18 bestätigt. Dass Paulus, der Apostel, durch den Heiligen Geist geleitet, zwei Verse hier anführt. Den einen aus dem Alten Testament, aus 5. Mose, Kapitel 25, Vers 4. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das sagt die Schrift. Aber dann fügt er hinzu unter der gleichen Überschrift, denn die Schrift sagt, und das ist die Heilige Schrift, die Bibel, dann fügt er ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium an. Lukas 10, Vers 7. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das ist eben die Bestätigung dafür, dass ich gesagt habe, dass in 2. Timotheus 3, Vers 16 mit aller Schrift nicht nur das Alte Testament gemeint ist, sondern auch das Neue Testament, jedenfalls soweit es damals existierte. Und das Bemerkenswerte dabei ist, was mich immer wieder in Erstaunen versetzt, über die Größe Gottes und die Demut seiner wahren Diener, dass der große Apostel Paulus für den Lukas im Grunde genommen nur ein Mitarbeiter war, der mit ihm arbeiten durfte, aber Paulus ganz klar der von Gott angewiesene Apostel war. Lukas war kein Apostel. Dass dieser Lukas das Evangelium geschrieben hat und auch die Apostelgeschichte und dass der Apostel Paulus, als er diese Schrift, die Lukas vielleicht auf den Reisen mit dem Apostel geschrieben hat, wir wissen es ja nicht, sobald er sie las, als heilige Schrift anerkannt hat. Das ist etwas ganz Bemerkenswertes, dass wir das hier aus diesem Vers entnehmen dürfen. Wir machen uns oft so in der heutigen Zeit, tun es jedenfalls viele Christen, große Schwierigkeiten. Ja, kann man, muss man, darf man das denn alles als Gottes Wort anerkennen? Liebe Freunde, liebe Zuhörer, liebe Geschwister, die Apostel haben es ohne Einschränkung getan. Die Schrift sagt. Und dann führt der große Apostel einen Vers an, nicht nur aus dem Alten Testament, sondern aus einer Schrift, die einer seiner Begleiter vielleicht kurz vorher verfasst hat. Aber der gleiche Geist, der in dem Lukas wirkte, um ihn dazu zu inspirieren, das heißt unter der Leitung des Geistes anzuleiten, das Leben des Herrn Jesus in dem Evangelium nach Lukas niederzuschreiben, der gleiche Geist bewirkte in dem großen Apostel Paulus, dass er diese Schrift sofort als Gottes Wort, als heilige Schrift anerkannt hat. Und das ist etwas sehr zu Herzen gehendes, aber auch etwas sehr Wichtiges, weil es uns zeigt, dass all die Angriffe und all die Zweifel und all die Fragen, die heute von den vermeintlich so modernen Christen gestellt werden, schon längst von dem größten Apostel, dem größten Diener, den der Herr Jesus je gehabt hat, beantwortet sind. Wir lesen im Römer, wir haben in Römer 15 gelesen, alles was zuvor geschrieben ist. Und da wird zwar nicht das Wort Heilige Schrift oder Schrift gebraucht, aber es ist auch ganz klar, wenn dort der Apostel in diesem Vers vorher einige etwas anführt aus den Psalmen, Psalm 69, und dann sofort anschließend sagt, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Da liegt eigentlich die Betonung darauf, dass er sagen will, das Alte Testament, das ist nicht nur für Israel, sondern es ist für uns geschrieben. Und er gibt sofort die Begründung dazu und sagt, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das ist vielleicht ein etwas schwer verständlicher Satz, das Ausharren und die Ermunterung der Schriften. Natürlich ist hier nicht gemeint, dass die Schriften ausgeharrt haben und dass die Schriften ermuntert wurden, sondern hier ist gemeint, dass das Ausharren der Männer und Frauen des Glaubens, die im Alten Testament beschrieben werden, zu unserer Belehrung dient. Und dass die Ermunterung, die Gott seinem Volke und seinen Kindern im Alten Testament gegeben hat, zu unserer Belehrung dient, damit wir in unserem Glaubensleben die Hoffnung nicht verlieren, dass wir dadurch die Hoffnung haben. Und ein Beispiel hierfür zeigt uns der Jakobusbrief, der ja auch sehr viel aus dem Alten Testament anführt. Und zwar in Jakobus 5, da lesen wir in Vers 11, Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das ist so ein Beispiel für das Ausharren der Schriften, für die Ermunterung der Schriften, die dazu dienen soll, dass wir Hoffnung haben. Das Ausharren, das ist das Ausharren Hiobs in diesem Falle, wie er in all den Leiden trotz mancher inneren Revolte doch ausgeharrt hat. Und wir sehen, dass auch die Ermunterung der Schriften uns beim Hiob gezeigt wird, dass Gott barmherzig war, dass Gott diesem Manne zum Schluss seine ganze Barmherzigkeit erzeigt hat. Und das dient für uns zum Nutzen und zum Segen und zur Stärkung unserer Hoffnung, dass auch bei uns, um bei diesem Beispiel zu bleiben, in unserem Leben das Leiden nicht endlos ist, sondern dass unser Gott auch für uns barmherzig ist und dass wir dadurch wieder neue Hoffnung schöpfen, weil er auch uns nicht verlässt. Das ist der Sinn von Römer 15, erklärt durch Jakobus 5, Vers 11. Und das zeigt uns in einer ganz allgemeinen Art und Weise, dass eben, und das wird vielleicht auch jeder mehr oder weniger nachvollziehen können, jeder Gläubige, dass wir im Alten Testament manche ermunternden und belehrenden Abschnitte haben. Aber ist das alles? Was ist mit den Propheten? Hat schon mal jemand die Propheten alle gelesen? Es ist vieles da, was für uns sehr schwer verständlich ist. Wir werden, so Gott will, an einem der nächsten Abende noch speziell auf die Propheten zurückkommen. Aber was ist mit den geschichtlichen Büchern, angefangen von 1. Mose bis hin zum Hiob? Die Psalmen, das nächste. Das ist vielleicht der Teil der Bibel des Alten Testaments, der von allen Christen am meisten gelesen wird, weil man darin am stärksten die Ermunterung und das Ausharren und die Hoffnung findet. Weil da, und das ist auch ganz einfach zu verstehen, weil in diesen Psalmen, den meisten Psalmen, ja die Glaubenserfahrungen alttestamentlicher Glaubensmänner zum Ausdruck kommen. Es ist also kein Psalm, der von einer Frau geschrieben ist, obwohl es manche Bücher gibt im Alten Testament, die von Frauen handeln. Es sind Glaubenserfahrungen, wenn sie auch in einer ganz anderen Umfeld, in einem ganz anderen Umfeld sich offenbart haben. So ist doch eine große Parallele und deshalb sind die Psalmen für die meisten Bibelleser heute vielleicht das bekannteste, der bekannteste Teil und auch der liebste Teil des Alten Testamentes. Auch dazu werden wir, so Gott will, noch weiteres hören, weil es nicht nur Ermunterung, nicht nur Glaubenserfahrungen sind, sondern weil darin auch in erster Linie unser Herr Jesus das Thema ist, genau wie in den Propheten. Wir werden da noch, so Gott will, darauf eingehen. Aber was ist mit den geschichtlichen Büchern? Auf die bezieht sich eigentlich das Thema, was hier für heute Abend vorgestellt ist, der Schlüssel zum Alten Testament. Denn natürlich sind die Geschichtsbücher des Alten Testamentes angefangen vom ersten Buch Mose, Kapitel 1. Gottes heiliges und wahres, unverbrüchliches Wort. Wenn wir die ersten beiden Kapitel der Bibel nicht hätten, dann wüssten wir über den Ursprung der Welt und der Menschheit gar nichts. Denn alles, was die Wissenschaft uns darüber präsentiert, sind alles nur Vermutungen. Und zwar Vermutungen, die noch gar nicht so alt sind. Die sind erst 150 Jahre alt. Als ein Mann aufstand und sagte, und das ist verbürgt, die Bibel können wir im Blick auf den Ursprung der Welt und des Lebens nicht mehr akzeptieren. Das ist der Ursprung der Evolutionstheorie. Einer der größten Nachfolger Darwins, ein Freund von ihm, Professor Julian Huxley, lebte im 19. Jahrhundert, vor 150 Jahren. Der sagte einmal, er hat es nicht gesagt, nur hat es geschrieben, wenn wir nicht ewig an der Bibel festhängen wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Evolutionstheorie von Darwin anzunehmen. Und so ist es passiert. Und das wird heute den armen Kindern auf der Schule als wissenschaftliche Tatsache vorgelegt. Da wird nicht gesagt, das sind Theorien, vielleicht mal ganz selten nicht. Es wird als wissenschaftliche Tatsache dargestellt. Es sind aber keine Tatsachen. Ganz einfach, weil keiner dabei war. Keiner war dabei. Und deshalb wüssten wir nichts, gar nichts, außer Vermutungen über den Ursprung der Welt und des Lebens, wenn wir nicht das Wort Gottes hätten. Und wir können verstehen, wieso der Satan, der hinter all diesen wissenschaftlichen Theorien steckt, solch einen Wert darauf legt, das Wort Gottes beiseite zu schieben. Widerlegen kann er es nicht. Ich behaupte hier, habe das schon oft getan und bin auch bereit, darüber mit jedem ins Gespräch zu gehen, obwohl ich kein Naturwissenschaftler bin, dass noch niemals ein gesicherter Fund gemacht worden ist, der auch nur einer einzigen Aussage der Bibel widerspricht. Die Bibel steht über allem. Unantastbar. Wenn wir dann die weiteren Geschichtsbücher sehen, dann wird gesagt, ja, ist das denn alles so gewesen? Von den Israeliten wird in Ägypten überhaupt nicht gesprochen. In den ägyptischen Büchern hat man ja viele gefunden, überhaupt nicht gesprochen. Das mag ja sein. Aber Gott spricht auch gar nicht von den berühmten Königen in Ägypten, den berühmten Pharaonen, die uns so bekannt sind, nicht? Wo die Masken hier in den Museen herumgereicht werden, sondern Gott sieht die Weltgeschichte. Das ist mal das Allererste, was man zum Verständnis des Alten Testaments wissen muss. Gott sieht die Weltgeschichte aus seinen Augen. Und da mögen Könige sein, die in der Welt eine große Rolle gespielt haben. Aber für Gott spielten die Gläubigen eine viel größere Rolle. Und deswegen wird das Leben eines Abraham viel ausführlicher behandelt, dieses Freundes Gottes, als das aller Könige, die zu seiner Zeit gelebt haben. Auf der anderen Seite, wenn ich mal nur ein Beispiel nehmen darf, ein König wie Belsazar, der jedem Bibelleser bekannt ist und früher jedem Schulkind, weil wir alle das Gedicht von Belsazar auswendig lernen mussten, nicht, wo Heinrich Heine dann beschrieben hat, wie das Urteil dieses Königs von Babel gesprochen wurde. Von dem haben die Wissenschaftler behauptet, vor 150 Jahren, so lange ist das schon her, Belsazar ist eine Fantasiegestalt, hat nie existiert. Wir haben die ganzen Königslisten von Babel durchstudiert, da kommt gar kein Belsazar drin vor. Ist Lüge, hat man gesagt. Bis man in Ninive war es, glaube ich, bei den Ausgrabungen in einem Palast, wo man erkennen konnte, dass es früher ein Palast war, plötzlich so Lehmtafeln fand, auf denen Keilschrift war. Die hat man natürlich schon lange entziffert. Und da stand drauf ein König, der in der Bibel nicht vorkommt. Das war der Sohn von Nebukadnezar, Nabonidus. War ein reiselustiger König, der war nie in Ninive oder in Babel, der war immer unterwegs. Und er schreibt darauf, weil ich immer auf Reisen bin, habe ich meinen Sohn Belsazar zum Vizekönig bestimmt. Aber er war nie offizieller König. Und deshalb war er nie in den Königslisten drin. Der Nabonidus schon, Nebukadnezar, Nabonidus, und dann war sowieso Schluss, weil dann die Perser das Reich übernommen haben. Aber Belsazar war nicht da drin. Aber er hat wohl gelebt. Er war Vizekönig. Und das erklärt auch, warum in Daniel, als Daniel die Schrift dort erklärt hat, warum Daniel die Zusage bekam, du wirst der Dritte im Reiche sein. Könnt ihr nachlesen. Josef wurde der Zweite im Reiche nach dem Pharao. Aber Daniel, der wurde zum Dritten. Warum wohl? Nun, die Antwort ist klar. Weil Belsazar selbst der Zweite war nicht. Sein Vater, der in der Bibel gar nicht vorkommt, aber wohl in der Weltgeschichte. Das war der Erste. Belsazar der Zweite. Daniel der Dritte. Und so könnte man weitergehen. Die Geschichte der Welt in der Bibel wird von ganz anderen Gesichtspunkten aus beschrieben, als sie in den weltlichen Geschichtsbüchern steht. Sie wird aber von Gottes Seite aus beschrieben. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man als Schlüssel zum Lesen und Verständnis des Alten Testaments wissen muss, weil Gott in erster Linie die Linie derer, die an ihn geglaubt haben, in der Weltgeschichte des Alten Testamentes und besonders natürlich sein irdisches Volk Israel uns vorgestellt hat. Aber ist das alles? Nein. Wir haben gesehen, dass alles, was zuvor geschrieben ist, nicht nur ein für unseren Intellekt, für unseren Verstand etwas ist, sondern dass es auch zur Ermunterung der Gläubigen geschrieben ist. Und deshalb müssen wir noch einige Schritte weitergehen, um besonders für die geschichtlichen Bücher, angefangen von 1. Mose bis hin zum Buche Hiob, bis hin zum Buche Esra, Nehemia, wobei man Hiob teilweise auch als ein poetisches Buch, weil dort eben viele, weil es sowieso in Hebräisch in Gedichtform geschrieben ist, auffasst. Aber in diesen Büchern bis zu den Psalmen, mit denen so viele Gläubige eigentlich, außer dass da geschichtliche Tatsachen drin sind, so wenig beginnen können. Dafür bietet Gottes Wort selbst, und zwar im Neuen Testament, uns den Schlüssel. Die Prophetie, die Psalmen, das haben wir etwa eben schon angeführt, die sind unter einem etwas anderen Aspekt zu sehen, aber die geschichtlichen Bücher, der größte Teil des Alten Testamentes. Und dazu lesen wir jetzt noch einige Stellen aus dem Neuen Testament, wo uns das eben erklärt wird. Und zwar lesen wir zunächst einmal Kolosser, Brief, Kapitel 2. Der Brief an die Kolosser, Kapitel 2. Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist des Christus. Dann noch eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 8. Hebräer 8, Vers 4, da heißt es, wenn er, der Herr Jesus, nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Und dann noch aus dem gleichen Brief, Kapitel 10, Vers 1. Hebräer, Kapitel 10, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Dann vielleicht noch eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unsertwegen? Denn es ist unsertwegen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen und der Dreschende auf Hoffnung dreschen soll, um daran teilzuhaben. Diese drei Stellen möchte ich jetzt als nächste betrachten, weil sie uns jetzt einen Blick zum Alten Testament öffnen, der noch etwas weiter geht als das, was wir eben als allgemeine, grundsätzliche Belehrung betrachtet haben. Hier wird nämlich in diesen Stellen, ob das 1. Korinther 9 oder Kolosser 2 oder Hebräer 8 und 10 ist, ein ganz wichtiger Punkt uns vorgestellt. Erstens, 1. Korinther 9, Vers 9, dass das Alte Testament Vorschriften enthält, wie zum Beispiel die in 5. Mose 25, du sollst einem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Das muss man vielleicht für junge Leute erklären, die heute nicht mal mehr eine Dreschmaschine kennen, sondern nur noch Mähdrescher, wo alles in einem Zuge auf dem Felde gemäht, gedroschen, das Korn in Ballen, das Stroh in Ballen gebracht und das Korn hinterher in Silo gebracht wird. Das war früher alles ein bisschen anders, bis vor 30, 40 Jahren kann man sagen. Da ging das noch alles ganz anders vor sich. Da wurde erst das Korn gemäht und dann musste das ein paar Tage trocknen, damit das Korn nicht nass war, wenn es eingefahren wurde. Dann wurde das Korn eingefahren und erstmal gelagert. Und erst wenn man im Winter Zeit hatte, dann wurde gedroschen mit der Hand oder aber mit einer Art Dreschmaschine, die im Alten Testament oft aus Schlitten bestand. Dann wurde das Korn mit dem Halm, also das gemähte Korn, wo das Korn noch im Halm war, in der Ähre, auf dem Boden ausgebreitet. Und dann fuhr man mit einem Schlitten, der viele eiserne Zähne hatte und vor dem ein Ochse gespannt war, über dieses Korn so lange, bis die Körner aus den Ähren ausgedrückt waren und man das Stroh beiseite tun konnte, das Korn zusammenfegen, dann musste das noch geworfelt werden, das heißt, musste von der Spreu befreit werden, wie wir das auch an manchen Stellen finden. Das war also eine Art Sortiervorgang, der oft mit dem Gericht verglichen wird, nicht? Wo die Spreu vom Weizen getrennt wird. Und bei diesem Dreschen, da wurden also die Ochsen gebraucht. Die liefen vor diesem Dreschwagen oder diesem Dreschschlitten hin und her und fuhren so lange über das Korn, bis es ausgedroschen war. Und wenn der Ochse jetzt beim Ziehen mal so ein paar Halme sich ins Maul nahm, dann konnte der Bauer denken, der frisst mir hier das ganze Korn auf und hat gesagt, das machst du nicht, hat ihm vielleicht einen Maulkorb verpasst. Und Gott sagt nein. Und da steht im Alten Testament in 5. Mose 25, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Der soll, wenn er arbeitet für dich, dann sollst du ihn auch fressen lassen. Und es ist ja bemerkenswert, dass diese Stelle zweimal im Neuen Testament angeführt wird. Einmal haben wir ja schon gesehen in 1. Timotheus 5. Und beide Male in dem gleichen Sinne, dass der Apostel sagt, durch den Heiligen Geist, das ist doch gar nicht in erster Linie für die Ochsen. Natürlich. Gott zeigt darin, dass er mehr für die Umwelt besorgt war, als je ein Mensch es kann. Dass er nicht will, dass seine Tiere verhungern, die er geschaffen hat. Aber das war überhaupt nicht der tiefe Sinn dieses Gebotes. Der tiefe Sinn dieses Gebotes, der war für die Menschen bestimmt. dass jemand, der arbeitet, auch Lohn für seine Arbeit empfangen soll und nicht umsonst arbeiten soll. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter und wendet diese Stelle nur auf die sich selber und alle die an, die im Evangelium Gottes, des Herrn Jesus arbeiten, die ja sozusagen keine manuelle, keine Arbeit, für die sie Geld verdienen, Stundenlohn oder Monatsgehalt bekommen, tun, sondern die für Gott arbeiten. Und er sagt, darauf wende ich das an. Und sagt dabei, ist Gott für die Ochsen besorgt? Und das Wichtige ist eben, dass hier steht, schreibt er nicht durchaus um unseretwillen. Ja, möchte man sagen, das ist ja nun eine Auslegung, die kann man akzeptieren. Wenn Paulus das uns so schreibt im Worte Gottes, dann wollen wir das akzeptieren. Dass hier im Grunde genommen der Ochse nur ein Bild oder nur ein Schatten ist von uns in der heutigen Zeit. Und so tun es auch manche. Ich habe mal gelesen, nicht, dass an einer Stelle in Galater 4, obwohl es natürlich kaum zu begreifen ist, dass ein Theologe so etwas schreibt, das wäre die einzige Stelle, wo ausdrücklich steht, in Galater 4, wir werden das gleich noch sehen, dass wo Paulus schreibt, dass die Geschichte von Abraham und Hagar und Sarah, seinen beiden Frauen, dieser Sarah, der echten Frau, der wahren, und der Hagar, dieser ägyptischen Magd, dass das, wo Paulus schreibt, dass das einen bildlichen Sinn hat. Las ich mal von einem an sich ganz bekannten Theologen in einer Auslegung über den Galaterbrief, dass also hier ausdrücklich zu sehen wäre, dass Paulus hier meinte, das könnte man bildlich sehen, aber sonst das Alte Testament nicht. Wobei er eben offensichtlich all die Stellen, die wir eben gelesen haben, entweder gar nicht gekannt hat, was man sich nicht vorstellen kann, oder gerade nicht im Gedächtnis gehabt hat. Das war schade. Denn jetzt kommen wir dem Schlüssel für das Alte Testament näher, dass wir sehen, dass Gottes Wort im Neuen Testament uns erklärt und sagt, das Alte Testament ist eigentlich nur zu verstehen, wenn wir die damals geschehenen Ereignisse als bildliche Darstellungen sehen von etwas, was heute eigentlich erst Wirklichkeit geworden ist. Und das ist eigentlich, da gehen wir jetzt noch etwas weiter drauf ein, das ist eigentlich der wahre Schlüssel zu den geschichtlichen Büchern des Alten Testamentes. Wie wir das in Kolosser 2 gelesen haben, da haben wir jetzt konkrete Beispiele. Kolosser 2, da heißt es, ja, dass da in Kolosse offensichtlich Juden waren, die zum Glauben gekommen waren. Und wir wissen ja, dass die Juden aus der Apostelgeschichte, dass die Juden, wenn sie, als sie zum Glauben an den Herrn Jesus kamen, in der Anfangszeit, waren es ja alles nur Juden in Jerusalem, die die ersten Versammlungen, Kirche Gottes gebildet haben. Waren ja alles Juden. Erst Cornelius ist der erste Nicht-Jude, abgesehen mal von den Samaritern in Apostelgeschichte 8, die ja so ein Mischvolk waren, aber der Römer Cornelius ist, so viel wir wissen, der erste Nicht-Jude, der zum Glauben kam. Bis dahin waren all die Tausende von Gläubigen, waren alles Juden. Und die hatten ja das Wort Gottes, wie wir gesehen haben, das Alte Testament, und hielten daran weiter fest. Haben also die Gesetze, die Gebote, die sie als Juden gehalten haben, auch als Christen weiter streng beobachtet. Und jetzt kam das Evangelium zu den Heidenvölkern und dazu gehörten auch die Kolosser. Das war eine Stadt Kolosse, die lag in der heutigen Türkei. Da gab es nur vielleicht ein paar Juden, aber im Allgemeinen waren das Heiden. Und jetzt kamen die Judenchristen dorthin und sagten, ihr müsst aber auch den Sabbat halten. Ihr müsst aber auch den Neumond festhalten und die Opfer darbringen. Und dann haben diese gesagt, das wissen wir ja gar nicht. Wo steht das denn? Ja, das steht im Alten Testament, in der Bibel. Ja, war Gottes Wort. Und jetzt waren sie in der Schwierigkeit. Aber Paulus sagt ihnen nicht nur den Kolossern, er sagt es auch den Galatern, wir lesen das auch in Apostelgeschichte 15, das buchstäbliche Erfüllen des Alten Testamentes, das war unter der Zeit des Gesetzes. Und die Zeit des Gesetzes, die endete am Kreuz von Golgatha. Da steht in Römer 10, Vers 6, Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zum Heil. Das Gesetz vom Sinai, hat sein Ende gefunden am Kreuz von Golgatha. Da schreibt der Kolosserbrief, dass er sogar das Gesetz ans Kreuz genagelt hat. Das klingt ja eigenartig, nicht? Aber es ist so. Weil das Gesetz für den Menschen nur eines ist, nicht ein Weg zum Heil. Das haben die 1500 Jahre unter Gesetz gezeigt. Nicht, weil das Gesetz nicht gut war, sondern weil die Menschen nicht in der Lage waren, weil die Menschen böse sind. Das Gesetz ist geheilig und gerecht und gut. Aber weil dieses Gesetz, obwohl es von Gott kam, nur einzig und allein eine Anklageschrift für die Menschen ist und nicht ein Weg zum Heil. Deshalb hat der Herr Jesus es mit ans Kreuz genommen. Das können wir in Kolosser 2, Vers 14 lesen. Als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Das ist bildlich ausgedrückt das Gesetz. Und deshalb sagt Römer 10, Vers 6, Christus ist das Gesetzesende. Und wenn jetzt Juden zu den Christen kamen und sagen, ihr müsst das Alte Testament, das Gesetz aus dem Alten Testament buchstäblich erfüllen, dann sagt Paulus, nein, 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 der Christ steht nicht unter dem Gesetz. Nicht mal Römer 7, der Römerbrief Kapitel 7 handelt davon, der ganze Galaterbrief handelt davon, Apostelgeschichte 15 handelt davon und auch Kolosser 2 an dieser Stelle. So richte euch niemand, weil ihr das nicht haltet, das ist der Sinn hier. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank, denn die Juden durften ja bei weitem nicht alles essen, nicht? Da wird jemand sagen, wir dürfen auch nicht alles essen. Wir dürfen kein Blut essen, richtig. Aber da müssen wir jetzt sagen, dass das Verbot für Christen, Blut zu essen, steht auch in Apostelgeschichte 15, in dem gleichen Kapitel, wo das Halten des Gesetzes für die Christen als nicht maßgeblich bezeichnet wird. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Ne? Nein, ist es nicht. Denn das Nicht-Essen von Blut, das war zwar den Juden auch verboten. 3. Mose 11, können wir das nachlesen. Aber es war nicht nur den Juden verboten. Es war allen Menschen verboten. Und das wird oft vergessen. Das Essen von Blut hat Gott nämlich nicht erst den Juden verboten, sondern schon lange, lange, lange vorher. Er hat es der gesamten, wenn ich das mal etwas drastisch ausdrücken darf, der gesamten Weltbevölkerung verboten. In der Person Noahs. Als die große Sintflut vorüber war und Noah aus der Arche herausstieg, da sagt Gott, ich gebe euch, und das war eine Neuigkeit, ich gebe euch alles Fleisch zu essen auf der Erde. Vorher hatten die Menschen nur Kraut gegessen, nur vegetarisch gelebt sozusagen von Adam an. Aber nach der Sintflut sagt Gott, ich gebe euch alles Fleisch. Und dabei sagt er in 3. Mose 9, nur das Blut, das sollt ihr nicht essen. Denn das Blut ist das Sinnbild des Lebens. Das Sinnbild, das Symbol des Lebens. Und das gehört mir. Ich bin der Herr des Lebens. Und wenn ihr die Tiere auch schlachten dürft und essen dürft und so euch Herrscher der Welt seid, so sollt ihr doch immer respektieren, dass einer über euch ist, über der gesamten Schöpfung, der Herr über Leben und Tod ist und das dadurch zum Ausdruck bringt, dass ihr kein Blut esst. Das hat Gott Noah gesagt und offensichtlich hat sich die Weltbevölkerung schon bald nicht mehr daran gehalten und deshalb hat Gott es bei seinem Volk Israel erneuert. Das ist der wichtige Punkt. Gott hat das Gebot erneuert bei Israel. Aber es war durchaus nicht ein speziell jüdisches Gebot. Und er hat es in der Zeit der Christenheit am Anfang nochmals erneuert, weil es ein Gebot ist, das nicht nur für Juden gilt und nicht nur für Christen gilt. Es gilt für alle Menschen. Man könnte sagen, ja, wieso hat Gott denn, ja, hat Gott es denn nicht über alle Menschen zu sagen? Doch. Er ist der Gott, der Schöpfer und Erhalter aller Menschen. Und ich weiß nicht, ob alle, die heute Abend hier sind, in dem Bewusstsein leben, dass sie erlöste Sünder sind, die Vergebung ihrer Sünden haben. Wenn einer oder eine hier sein sollte, die dieses Bewusstsein, diesen Glauben noch nicht hat, dann möchte ich Sie heute Abend daran erinnern, dass Gott Sie bis heute Abend erhalten hat. Er ist auch Ihr Schöpfer und Erhalter. Und dass, egal was Sie bisher gemacht haben, noch niemals ein Mensch von Gott verlassen gewesen ist, außer einem, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und dass Gott Sie vielleicht deshalb heute Abend hierher geschickt hat, damit Sie sehen, dass Gott nicht nur der Erhalter, sondern auch der Retter ist, der uns durch seinen Sohn das ewige Leben schenken will, indem wir alleine glücklich sein können hier auf der Erde und vor allen Dingen in aller Ewigkeit. Da darf ich vielleicht so doch daran erinnern, obwohl das eigentlich nicht unser Thema ist. Aber das ist das Wichtigste im Leben, dass Gott einmal auch der Richter aller Menschen sein wird. Und wieder zurückzukommen zum Blut, deshalb ist ein Christ, der es mit dem Worte Gottes genau nimmt, nichts, was mit dem Blut in Verbindung steht. Auch kein nicht nur für Christen, sondern für alle Menschen. Und das Gleiche gilt ja auch mit der Ehe. Die Ehe ist nicht eine Sache, die Gott den Juden und nur den Christen gegeben hat, sondern die Ehe ist eine Sache, die Gott in die Gott als seine göttliche, von Liebe zu seinen Geschöpfen für Mann und Frau gegeben hat. Ein Mann, eine Frau, das ganze Leben. Das ist die Liebesabsicht Gottes für den Menschen, für alle Menschen. Und da kann man nicht sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Jeder, der dieses Gebot übertritt, übertritt ein ganz klares Gebot Gottes, das für alle Menschen gilt. Und liebe Geschwister und besonders auch die Jüngeren, und wenn die ganze Welt um uns herum, und das könnte passieren, sich nicht mehr darum kümmert, dann wollen wir es trotzdem tun. Gerade deshalb tun, weil wir sagen, wir stehen zwar, sind zwar Himmelsbürger, aber wir wollen doch die Schöpfungsordnung Gottes, solange wir auf dieser Erde sind, respektieren. Zurück zu unserem Thema. Da waren jetzt Juden, die sagten, ihr müsst den Sabbat halten, ihr müsst das tun, ihr müsst das tun, ihr müsst das tun. Und Paulus sagt, nein, lasst euch nur nicht von einem Juden, der zum Glauben gekommen ist, jetzt richten und dass ihr denkt, ihr müsstet jetzt das Alte Testament buchstäblich erfüllen. Die vielen 614 Gebote, die die Juden da aus dem Alten Testament entnommen haben. Nein, sagt er, es sind doch alles nur Schatten. Es ist von Gott gegeben, das Alte Testament. Auch die Gebote sind alle von Gott, heilig, gerecht und gut. Aber in Wirklichkeit sind es nur Schatten. Und jedes Kind weiß, was ein Schatten ist. Nicht? Wenn ich hier stehe, hier sind so viele Lampen, dann werfe ich 1000 Schatten ungefähr. Aber wenn man in der Sonne steht und an einer Hausecke steht und die Sonne kommt von der rechten Seite, dann fällt ja der Schatten nach der linken Seite. Nicht? Das weiß jedes Kind. Und wenn man jetzt hinter einer Ecke steht, dann sieht der auf der anderen Seite der Ecke ist, der sieht da zwar einen Schatten und sagt, da muss jemand sein, aber er weiß nicht, wer das ist. Normalerweise kann er das nicht wissen. Er weiß nur, da steht jemand, vielleicht ein Kind oder ein Erwachsener, aber das hängt auch von dem Stand der Sonne ab. Man sieht zwar, da ist etwas, da muss eine Person sein, aber wer sie ist und wie sie aussieht, das kann man noch nicht ahnen. Und so sagt Paulus, so ist das Alte Testament in vieler Hinsicht. Es wirft einen Schatten voraus von etwas, das erst später folgte. Und was dieses später Folgende ist, das wird uns auch erklärt. Da wird gesagt, der Schatten, jetzt müssen wir genau aufpassen, dass wir das Wort Gottes richtig lesen. Da steht nicht, der Körper ist Christus. Als ob im Alten Testament, obwohl das wahr ist, als ob im Alten Testament nur der Schatten von Christus wäre und im Neuen Testament Christus. Das stimmt. Aber es ist noch mehr. Hier steht, der Körper ist von Christus oder des Christus. Das heißt, im Alten Testament wird vieles, und das werden wir auch noch sehen, so Gott will, über den Herrn Jesus, aber in Schatten vorausgesagt. Aber noch viel mehr, es wird auch vieles vorausgesagt, was nicht direkt auf ihn Bezug hat, sondern auf das und auf die, die mit ihm in Verbindung stehen, die ihm gehören. Und das ist hier die Bedeutung. Vieles wird über ihn persönlich vorausgesagt, Schatten, und die Wirklichkeit ist der Herr Jesus. Aber darüber hinaus, und das ist was, was hier steht, wird vieles vorausgesagt, was in Verbindung mit ihm steht und auch mit den Seinen, auch über uns. Und deshalb steht hier, der Körper ist des Christus, von Christus. Und wenn wir dann in den Hebräerbrief gehen, dann lesen wir dort in Vers 8 nochmal in Vers 5, dass das die Gaben, das heißt die Opfer, die gebracht wurden, Abbilder und Schatten himmlischer Dinge sind. Hier wird jetzt noch ein neues Wort eingeführt, nämlich Abbilder zu den Schatten. Und in Kapitel 10, Vers 1, da sehen wir auch, das Gesetz hat einen Schatten der zukünftigen Dinge, nicht der Dinge Ebenbild selber. Und das ist eigentlich sozusagen die Erklärung für den ganzen Hebräerbrief, dass der Hebräerbrief uns vieles, 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 besonders den großen Versöhnungstag, der in 3. Mose 16 beschrieben wird, aus dem Alten Testament beschreibt, aber sagt, das hat alles eine bildliche Bedeutung. Es sind Abbilder von himmlischen Dingen, die Gott uns aus dem Himmel in der Person seines Sohnes offenbart hat. Denn der ganze Versöhnungstag, dieses große Fest im 7. Monat, ist ein Bild von dem Erlösungswerk des Herrn Jesus, wo diese beiden Schafböcke geopfert wurden, der eine auf dem Altar und sein Blut ins Allerheiligste getragen wurde, vor das Angesicht Gottes auf den Versöhnungsdeckel gesprengt wurde und auf die Erde, sodass damit zum Ausdruck gebracht wurde, dass das Blut Christi ein für allemal Gottes heilige Forderungen im Blick auf die Sünde vollkommen erfüllt hat. Aber dann war noch ein anderer Bock da und da musste der hohe Priester seine Hand drauflegen, seine Hände. Und da musste er die Sünden bekennen des Volkes auf diesen Bock. Sozusagen durch das Legen der Hände wurden die Sünden des Volkes auf den Bock übertragen. Und dann wurde der Bock Bock, und das hat sich sogar bis in der Welt in die Welt verbreitet, dieser Ausdruck, dieser Sündenbock, nicht? Der wurde dann in die Wüste geschickt. Wenn die Leute heute solche Ausdrücke gebrauchen, den haben sie in die Wüste geschickt oder den haben sie zum Sündenbock gemacht, wie wenig ist ihnen bewusst, was dahinter steht, nicht? Dass das ein Bild ist von dem, was unser Heiland am Kreuz erduldet hat. Dass er unsere Sünden auf sich genommen hat und dass er sie für ewig vor dem Angesicht Gottes weggenommen hat. Das war der große Versöhnungstag. Und deshalb verstehen wir, dass der Schreiber sagt, das sind nur Schatten, das sind nur Abbilder, denn es mussten im Alten Testament zwei Böcke sein, um ein einziges Opfer darzustellen. Der eine, das Blut ins Allerheiligste, aber dann konnte er nicht mehr, weil er tot war, die Sünden tragen. Deshalb mussten die zwei Tiere, ich möchte da so später noch drauf eingehen, zwei Tiere, die gebraucht werden, um ein einziges Opfer, das Werk des Herrn Jesus am Kreuz darzustellen. Und dann noch ganz kurz eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 10, Vers 6. Da heißt es, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Und dann heißt es in Vers 11 weiter, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. In diesem Abschnitt, 1. Korinther 10, Vers 1 bis 13, erinnert der Apostel Paulus die Korinther an die Geschichte Israels, speziell die Wanderung durch die Wüste von Ägypten nach Kanaan. Und wenn wir diese Geschichte lesen im 3. und 4. Buch, 2., 3. und 4. und 5. Buch Mose, dann sehen wir, dass das an sich eine traurige Geschichte war. Anstatt dass sie dankbar waren für die Gnade, die sie erfahren hatten, waren sie immer wieder am Murren und Aufstand gegen Gott. Und dann sagt der Apostel hier, schaut euch die Israeliten an, die sind gerettet worden. Und sie haben so viel Gnade erfahren, sind von Gott ernährt worden. Und doch haben sie Götzendienst betrieben, gemurrt und gesündigt, gehurt. Und dann sagt er zweimal hier, alle diese Dinge sind jenen als Vorbilder geschehen. Und damit sind wir bei einem Begriff, auf den wir morgen noch etwas im Detail eingehen werden, nämlich dem Begriff der biblischen Vorbilder oder Typen. Das griechische Wort hier, was hier steht, das heißt Typos, was wir also als Typ oder Typus kennen. Das bedeutet ursprünglich eigentlich der Abdruck eines Siegels oder der Abdruck eines Stempels. Das Wort Typus, das wird gebraucht für die wunden Male des Herrn Jesus. Die Abdrücke der Nägel oder die Einschnitte der Nägel, da wird das gleiche Wort gebraucht wie hier Vorbilder. Es wird auch als Beispiel gebraucht, als Bild. Aber dieser Vorbild, dieses Vorbild hier, das hat jetzt nichts mit einem nachahmenswerten Beispiel zu tun, wie das heute, nimm dir den zum Vorbild. Denn das waren ja überhaupt gar keine nachahmenswerten Vorbilder. Es waren ja Warnungen, sondern Vorbild. Und das ist eigentlich der wichtigste Schlüssel zum Verständnis der historischen, geschichtlichen Bücher des Alten Testamentes, besonders der Geschichte Israels. Diese Vorbilder, das soll zum Ausdruck bringen, dass da eine Geschichte passiert ist, in der nicht nur der geschichtliche Ablauf interessant ist, sondern dass das Ganze nur ein Bild ist von etwas, was im Neuen Testament eine geistliche Erfüllung findet. Ein Beispiel, um zu schließen, wenn Sie in Vers 10, wenn hier in Kapitel 10 gesagt wird, in Vers 3, dass die Israeliten die geistliche Speise aßen und denselben geistlichen Trank tranken, dann heißt es aus einem Felsen, dann heißt es, der Fels aber war der Christus. Das ist Vorbild. Israel zieht durch die Wüste und bekommt jeden Tag das Manna vom Himmel. Lies mal Johannes 6, da steht, sagt der Herr Jesus, ich bin das wahre Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Das Manna war also ein Bild von dem Herrn Jesus, das Manna kam jeden Tag, der Jesus kam einmal. Und doch ist er die tägliche Nahrung des Christen. Das Wasser, was dort aus dem Felsen herauskam, wo Mose mit dem Stabe schlug, das diente zur Erquickung und Erfrischung und Belebung des Volkes Israel. Aber Gottes Wort sagt, der Fels, aus dem es herauskam, das war ein richtiger Fels. Aber der Fels war ein Bild, ein Vorbild, ein Typus von Christus. Der Fels war der Christus. Seht ihr, und wenn wir das Alte Testament so lesen, natürlich in Übereinstimmung mit dem Neuen, dann sehen wir plötzlich eine ganz andere Welt dort. Dann sehen wir, dass das ganze Alte Testament bildlich von Christus und von dem, was zu ihm gehört, nämlich die Seinigen in der heutigen Zeit spricht. Und dann verstehen wir auch das, was wir als erstes gelesen haben. Ist Gott für die Ochsen besorgt? Ja und nein. Natürlich ist er für die Ochsen besorgt. Aber er hat das nicht geschrieben, damit nur die Ochsen etwas bekommen, sondern er hat es um unseretwillen geschrieben, damit wir etwas davon lernen. Und das ist, um auf diese Vorbilder, von denen das Alte Testament, ich möchte sagen, ich glaube, dass kein Mensch, kein Gläubiger sie jemals alle erfasst hat. Hunderte vielleicht. Da möchte ich morgen einige ganz besondere Beispiele anführen, um uns zu zeigen, wie wir jetzt das Alte Testament lesen. Denn heute Abend haben wir ja eigentlich keinen einzigen Vers außer den Anführungen gelesen, sondern erstmal uns den Schlüssel besorgt, damit wir jetzt die Tür zum Alten Testament besser öffnen können. Aber dass der Segen, der damit verbunden ist, der liegt nur in einer Person. Und das ist der Herr Jesus. Er sagt zu den Juden in Johannes 5, Vers 39, ihr untersucht die Schriften, ihr erforscht die Schriften. Und sie sind es, die von mir zeugen. Sie sind es, die von mir zeugen. Das ganze, nicht nur die Prophetenbücher, sondern das ganze Wort Gottes, das ganze Alte Testament hat nur ein Zentralthema. Und das ist schon der Herr Jesus, unser Heiland. Gott sei Dank dafür. Kein Gang, sondern einfach so, wie sie mir vorliegen. Was wurden wann wurden die Lehmtafeln in Ninive entdeckt? Das war ungefähr, das war diese Sache mit Belsazar, wenn ich da nochmal eben dran erinnern darf. Das ist ungefähr vor 100, 150 Jahren gewesen, als die großen Ausgrabungen im Nahen Osten gemacht wurden. Da hat man also Tausende, man kann wohl sagen, zigtausende von Tontafeln, also Lehmtafeln, in die die damaligen Assyrer und Babylonier mit ihrer Keilschrift ihre Eintragungen gemacht haben. Und die sind natürlich sehr wertvolle Geschichtszeugnisse. Und da ist also auch diese Tafel mit dem Namen Belsazar entdeckt worden. Das ist also schon über 100 Jahre her. Dann habe ich hier als zweiten Zettel liegen, alle Schrift ist nützlich zur Lehre. Gibt es auch Lehre, die nur im Alten Testament enthalten ist, oder wird Lehre immer im Neuen Testament entfaltet? Natürlich ist im Alten Testament Lehre enthalten, aber das ist eben Lehre, die Gott seinem irdischen Volk Israel gegeben hat. Das waren Belehrungen, die für die Juden bestimmt waren und auch den entsprechenden Charakter trugen. Und wenn ich eben gesagt habe, und das kommt hauptsächlich eben im Gesetz zum Ausdruck, das ist die Belehrung Gottes für sein Volk damals gewesen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass dieses Gesetz als solches in seiner buchstäblichen Anwendung auf den Menschen am Kreuz von Golgatha sein Ende gefunden hat, dann heißt das auch, dass das Alte Testament keine Belehrung enthält für uns heute, die nicht auch im Neuen Testament vorhanden sein da muss. Gibt es nicht. Für uns ist lehrmäßig das Neue Testament allein ausschlaggebend, belehrungsmäßig. Belehrungsmäßig wird jemand sagen, ja, das widerspricht ja dem, was Sie eben gesagt haben. Ich meine jetzt lehrmäßig in dem Sinne, was autoritativ für uns ist. Das Alte Testament hat für uns mehr die Bedeutung, dieser geschichtliche Teil, muss ich sagen, von bildlicher Unterweisung, was natürlich auch Belehrung ist, aber nicht in diesem Sinne von autoritativer Belehrung. Insofern ist es tatsächlich so, dass man bei der Erklärung der Bilder des Alten Testaments, der Bildersprache, auch vorsichtig sein muss. Man kann nicht Bilder des Alten Testaments so auslegen, dass sie etwas enthalten, was nicht im Neuen Testament sein Gegenstück fände. Das wäre falsch. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass es eine gewisse Gruppe von Gläubigen gibt, die beten den Heiligen Geist an. Das Neue Testament sagt uns überhaupt nichts davon, es verbietet es zwar nicht, aber es sagt uns, belehrt uns nicht, dass wir den Heiligen Geist anbeten sollen. Und dann sagt man, ja, das findet man aber im Alten Testament. Und das ist falsch. Wir können nicht eine Lehre aus dem Alten Testament ableiten, wenn wir sie nicht auch im Neuen Testament haben. Und insofern muss man sagen, dass das schon ein wichtiger Unterschied ist. Man hat das entgenommen, man sagt ja, im Neuen Testament wird oft das Bild des lebendigen Wassers als Bild des Heiligen Geistes genommen. Johannes 7 sagt der Herr, Vers 34, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt es weiter, dies aber sagte er von dem Heiligen Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen würden. Also lebendiges Wasser, Bild vom Heiligen Geist. Und dann gibt es in 4. Mose 21 eine Stelle, wo Gott dem Volk Israel Wasser gegeben hat. Und dann steht da, da sangen sie dieses Lied. Brunnen herauf, singet ihm zu. Singet dem Brunnen zu. Und daraus haben Christen die Lehre abgeleitet, dass wir in dem Brunnen ein Bild vom Heiligen Geist sehen und dass wir den Heiligen Geist anbeten und ihm zusingen dürfen. Und das geht zu weit. Das darf man nicht machen. Insofern gibt es keine Lehre, die nur im Alten Testament enthalten ist, sondern jede Erklärung oder jede Unterweisung, die wir aus den Bildern des Alten Testaments entnehmen, muss ihr Gegenstück im Neuen Testament finden. Dann als drittes habe ich hier noch eine Frage zu der Nebenbemerkung, dass vor Noah die Menschen Vegetarier waren. Hat Abel die Schafe nur zum Opfern gehalten? Ich glaube ja. Und zwar ganz einfach deshalb, weil Gott zu Adam, als er ihn aus dem Paradiese hinaustrieb, gesagt hat, dass er ihnen das grüne Kraut, alles Grüne zum Essen gab. Aber er sagt nichts davon, dass die Menschen Fleisch essen sollten. Das lesen wir in 1. Mose. Erste Mose 2, Vers 9, kurz nach der Erschaffung des Menschen, da heißt es, und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und der Baum des Lebens, Kapitel 1, Vers 30 ist es. Vers 9, Kapitel 1, 1. Mose 1, Vers 29. Siehe, ich habe euch gegeben alles samenbringende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an welchem samenbringende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Speise sein und allem Getier der Erde und allem Gevögel des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in welchem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es war also. Daraus, dass hier keine weitere Angabe gemacht wird, außer der, dass in Kapitel 9, erst in Kapitel 9, nach der großen Flut, Gott sagt, ich gebe euch auch das Fleisch der Tiere, und zwar in einem ganz besonderen Ausdrucksweise, 1. Mose 9, Vers 2 in der Mitte. Alles, was sich auf dem Erdboden regt, und alle Fische des Meeres, in eure Hände sind sie gegeben, alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich euch alles. Und dann kommt eben dieser Satz, nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Und gerade dieser Vergleich, wie das grüne Kraut gebe ich es euch, macht eigentlich deutlich, dass das bis dahin die Speise war und dass jetzt etwas völlig Neues anfängt und dass insofern auch Abel, die das Lamm nur oder das Schaf nur zum Opfern benutzt hat, aber dass er es nicht gegessen hat. Da haben wir keine Hinweise in der Schrift, so viel ich das sehen kann, dass die Menschen vor der großen Sintflut Fleisch gegessen hätten. Denn dann hätte ja sofort auch das Gebot des Nichtblutessens vorher sein müssen. So verstehe ich das. Das waren die Fragen, die schriftlich vorgelegen haben. Wenn jetzt also noch jemand den Mut hat, den Finger zu heben oder eine mündliche Frage zu stellen, dann darf er das gerne tun. Das ist genauso viel wert, als wenn man schreibt. Das ist eine ganz andere Seite, die wir oft im Wort, gerade im ersten Buch Mose finden, dass der Glaube der Männer wie Abel, Noah, Abraham so stark, so groß war, und deshalb werden sie uns auch als Vorbilder hingestellt, dass sie einerseits in ihrem Handeln, in ihrem Glaubenshandeln über die damalige klare Offenbarung hinausgegangen sind. Sie haben also Dinge getan, die weiter gingen, zur Ehre Gottes meine ich, nicht im Bösen, zum Guten. Zur Ehre Gottes sind sie weiter gegangen als das, was Gott ihnen offenbart hatte. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, dass das bei Abel der Fall war. Der hat gesehen, dass Gott die Tiere genommen hat und die Felle zur Bekleidung seiner Eltern benutzt hat. Und er wusste, dass sie in Sünde gefallen waren und dass ihre Scham, ihre Blöße, ihre Nacktheit von Gott selber bedeckt wurde. Und zwar nicht mit Feigenblättern, wie der Mensch das gerne wollte, sondern mit Fellen von Tieren, die dafür ja getötet werden mussten. Ich glaube nicht, dass Gott nochmal wieder eine neue Schöpfung angefangen hat und ein Tierfell geschaffen hat, sondern dass da der Sinn drin war, das Tier musste erst sterben. Und dass Abel daraus im Glauben geschlossen hat, dass Gott, dass ein stellvertretendes Opfer für Gott etwas Wohlgefälliges war. Wobei natürlich nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, und das möchte ich auch sagen, dass Gott nicht vielleicht doch eine Offenbarung gegeben hat, aber wir wissen es nicht. Wir finden etwas ganz Ähnliches, dass Gott zum Beispiel zu Abraham sagt, opfere deinen Sohn als Brandopfer. Ja, das haben wir vorher nicht. Wir finden, dass der Noah wusste, was reine Tiere waren. Gott hat ihm nur gesagt, nimm von allen reinen Tieren sieben. Im 3. Mose 17, da wird genau erklärt, was reine Tiere waren. Das war aber tausende Jahre später. Aber als Gott zu Noah sagte, nimm von allen reinen Tieren, dann wusste Noah, was damit gemeint war. Und das meine ich damit, dass der Glaube dieser Männer so stark war und so groß war, ein Vorbild für uns und auch dieser Frauen, dass sie in ihrem Glauben über die damalige Offenbarung hinausgingen und das taten, was Gott wohlgefällig war. So denke ich, das erklärt das Opfer von Abel. Tja, wenn noch jemand was auf dem Herzen hat, braucht er sich nicht zu schämen. Ja. Ja. Die Frage ist also, ob wir heute den Zehnten geben müssen oder sollen, ob das heute noch gilt. Im Alten Testament war es ja so, dass der Israelit 10% seines Einkommens, und zwar nicht nur 10%, wenn man das genau liest, dann wird von mindestens zwei verschiedenen Zehnten gesprochen und ein dritter noch alle paar Jahre. Die mussten also viel mehr geben als 10%. Das mussten sie, das war Pflicht. Und davon wurde in erster Linie der Leviten- und der Priesterdienst in der Stiftshütte und im Tempel aufrechterhalten. Im Neuen Testament lesen wir davon überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Wir lesen zwar von Gaben, aber nichts vom Zehnten. Wir lesen aber im Unterschied zum Alten Testament, dass im Alten Testament der äußerliche Besitz, der materielle Besitz eines Israeliten ein Zeichen des Segens Gottes war. Der äußerliche Besitz eines Israeliten war ein Beweis für den Segen Gottes. Und das lesen wir im Neuen Testament auch nicht. Dass Besitz, materieller Besitz, ein Segen Gottes ist. Weil der Segen des Christen ist nicht materiell, sondern geistlich. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, während Israel, wenn ich es mal so sagen darf, mit jeder materiellen Segnung nicht in den himmlischen Örtern, sondern im Land Kanaan gesegnet war. Was den äußerlichen Besitz betrifft, sagt Gottes Wort ganz klar im Neuen Testament, dass wir Verwalter sind. Israel wurde es geschenkt, das Materielle, der Besitz. Uns gehört er gar nicht. Wir sind Verwalter. Wir sind sozusagen Besitz. Der Herr sagt, wenn ihr über das Fremde nicht treu gewesen seid, in Lukas 19, wenn ihr in Bezug auf das Fremde, der äußerliche Besitz auf der Erde ist für den Christen etwas Fremdes. Das gehört ihm gar nicht. Wem denn? Nun, die Antwort ist klar. Es gehört alles dem Herrn. Und deshalb stehen wir nicht unter dem Gesetz, den Zehnten zu geben, weil alles dem Herrn gehört. Bloß die Frage ist, was machen wir damit? Und deshalb können wir und dürfen wir viel mehr geben und sollten aber mindestens so viel geben, wie Israel nach dem Gesetz geben musste. Aber wenn wir da noch nicht so in der Lage sind, dann sind wir keine guten Verwalter der äußerlichen Besitztümer, die der Herr uns gegeben hat. Und er sagt, die segnende Seele wird reichlich gesättigt und der Tränkende wird auch selbst getränkt. Da ist einer, der mehr spart als recht ist und es ist nur zum Mangel. Und das gilt heute sowohl was das Geistliche als auch was das Materielle anbetrifft. Und ein Christ, der nicht mindestens das gibt, was Israel gegeben hat, der ist ein schlechter Verwalter. Das möchte ich sagen. Aber wir werden nirgendwo aufgefordert, den Zehnten zu geben. Ich glaube, wir dürfen mehr geben. Warum nicht? Wir haben doch einen Zehnten. Auch wenn du 10 Mark hast, gibt es einen Zehnten. Auch von einem Pfennig gibt es, von einem Euro gibt es noch einen Zehnten. Oder nicht? Verstehe ich das falsch? Das ist es ja gerade. Dass der Herr über allem steht. Nicht? Und dem Herrn viel mehr gebührt als der Zehnte. Ich weiß, dass da manche ihre Schwierigkeiten mit haben mögen, nicht? Aber denk mal an die arme Witwe. Die hatte zwei Schärflein, das waren zwei Stücke Geld. Und das war ihr ganzer Besitz. Und dann hat sie nicht gesagt, ich gebe die Hälfte, sondern sie hat zwei Stücke gegeben. Und das ist das, was der Herr vermerkt hat. Die anderen haben aus ihrem Überfluss gegeben. Sie hat alles gegeben, ihren ganzen Besitz. Wir stehen nicht unter einem Gesetz, aber der Herr sieht das Herz an. Ist die Frage so ein bisschen klar genug beantwortet? Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann möchte ich mich doch für die Gestellten bedanken und hoffe, dass ich die einigermaßen klar beantwortet habe. Ich würde mich freuen mit den einladenden Brüdern, wenn sie morgen wieder kommen könnten, um die gleiche Zeit. Ich hoffe, dass ich etwas pünktlicher Schluss machen kann dann, dass mir die Zeit nicht so davon läuft. Dem Herrn befohlen.